als er seinen Zwischenbericht in Kairo beendet hatte, bat Hassan um Erlaubnis, seine Eltern in dem Flüchtlingslager in Syrien besuchen zu dürfen. Man gewährte ihm 4 Tage. Er flog nach Damaskus und nahm ein Taxi zum Lager. Aber er besuchte seine Eltern nicht. Hassan zog im Lager Erkundigungen ein und einer der Flüchtlinge fuhr mit ihm über die jordanische Grenze nach Amman. Von dort begleitete ein anderer Mann ihn mit einem Bus zum Jordan. Am Abend des 2. Tages überquerte er, geführt von 2 Männern, die Maschinenpistolen trugen, den Fluss. Hassan trug inzwischen wie seine Begleiter ein arabisches Gewand. Die beiden jungen Männer bewegten sich lautlos und lenkten Hassan mit einer Berührung oder einem Flüstern. Später, als die beiden ihn verlassen hatten und er auf einer Landstraße versuchte, mitgenommen zu werden, wurde ihm klar, dass diese Reise eine Art Rückkehr bedeutete. Seit Jahren hatte er in Europa gelebt. Nun schritt er wieder in Sandalen über die staubigen palästinensischen Straßen seiner Kindheit. Er war wieder ein Araber, ein Bürger zweiter Klasse im Land seiner Geburt. Schließlich nahm ihn ein Lastwagen mit nach Nablus, wo er in der kühlen Morgendämmerung durch die leeren Straßen wanderte. Man hatte ihm genau beschrieben, welches Haus er aufsuchen müsse. Er stand in einem ärmeren Viertel, wo die Häuser zu eng aneinander standen. Hassan unterdrückte die Erregung, die ihn überwältigen wollte. Viele Jahre hatte er auf diese Gelegenheit gewartet, sich für das zu rächen, was sie seinem Vater angetan hatten. Er hatte das Exil ertragen, geduldig ausgeharrt und seinen Hass lange genug genährt, vielleicht zu lange. Er trat ein. Auf dem Boden schliefen 4 oder 5 Menschen. Einer von ihnen, eine Frau, öffnete die Augen und setzte sich auf. »Was wollen Sie?« Hassan nannte den Namen des Mannes, der die Fedayin befehligte. Mahmoud hatte nicht weit von Hassan entfernt gewohnt, als sie Kinder gewesen waren. Aber sie waren einander nie begegnet. Nach dem Krieg in Europa hütete Mahmoud Schafe, während Yassif in England studierte. Ihr Leben hätte sich weiterhin ganz verschieden entwickelt, wenn nicht der Krieg von 1948 gewesen wäre. Mahmouds Vater traf wie der Yassifs die Entscheidung zu fliehen. Die beiden Söhne freundeten sich im Flüchtlingslager an. Mahmouds Reaktion auf den Waffenstillstand war noch heftiger als die Yassifs. Mahmoud konnte an nichts anderes denken, als für die Befreiung seiner Heimat zu kämpfen. Sie trafen sich in den 50er Jahren wieder, in Gaza. Inzwischen war Mahmoud ein belesener Mann und Anführer einer kleinen Gruppe von Terroristen, die Ausfälle nach Israel machten, Bomben legten, schossen und stahlen und dann wieder in den Gaza-Lagern verschwanden. Die Terroristen erhielten Geld, Waffen und Information aus Kairo. Hassan gehörte für kurze Zeit zu den Geheimdienstleuten, die mit ihnen zusammenarbeiteten. Damals gestand Yassif Mahmoud, wem er sich verpflichtet fühlte. Nicht Kairo, sondern einzig und allein Palästina. Yassif war bereit gewesen, alles aufzugeben, seine Arbeit in der Bank, seine Rolle im ägyptischen Geheimdienst und sich den Freiheitskämpfern anzuschließen. Aber Mahmoud hatte es ihm verboten. In ein paar Jahren werde man genug Guerillas haben, doch man werde immer noch Freunde in hohen Ämtern, europäische Verbindungen und den Geheimdienst benötigen. Sie hatten ein Kommunikationssystem eingerichtet, das die Ägypter umging. Seinen Vorgesetzten im Geheimdienst machte Hassan etwas vor, weniger scharfsinnig zu sein, als er war. In letzter Zeit hatte er praktischen Wert bewiesen, als die Palästinenserbewegung begann, in Europa zu operieren und Waffen sowie überwiesene Gelder gelagert. Die Ergebnisse seiner Arbeit hatten in jenem Jahr zu dem Anschlag in Rom geführt. Yassif war sicher, dass nur die Palästinenser selbst und nicht ein Heer von Soldaten aus Kairo und Damaskus die Heimat befreien könnten. Aber zuerst mussten die Palästinenser an die Fedayin glauben. Aktionen wie das Attentat auf dem Flughafen von Rom würden sie davon überzeugen, dass die Fedayin internationale Möglichkeiten besaßen. Und wenn das Volk an die Fedayin glaubte, würde das Volk zu Fedayin werden und damit unaufhaltsam sein. Die Sache in Rom war eine Nebensächlichkeit verglichen mit dem, was Hassan plante. Ein überwältigendes Vorhaben, das beweisen würde, dass die Fedayeen eine mächtige politische Kraft waren und nicht eine Schar zerlumpter Flüchtlinge. Hassan hoffte sehnlich, dass Mahmud seinen Plan akzeptieren würde. Yassif Hassan war gekommen, um vorzuschlagen, dass die Fedayeen einen Holocaust kapern sollten.